Deutschlandfunk Kultur heute.
Der Dada-Künstler Hugo Ball, um den geht's gleich hier in der Sendung. Bekannt ist er vor allem hierfür.
Olifanto Bambla, o Falibambla, grossiga mfa abla orem, giga goramen.
Hugo Ball hat Anfang des 20. Jahrhunderts kurzen Prozess gemacht mit der deutschen Sprache. Er hat sie in ihre Einzelteile zerlegt und dann die Silben neu zusammengesetzt zu seinen sogenannten Lautgedichten. Und mit denen hat er das Publikum damals ganz schön provoziert. Heute, gut 100 Jahre später, diskutiert die Kunstwelt wieder über Hugo Ball. Diesmal allerdings geht es nicht um seine Gedichte und Performances. Diesmal geht es um den möglichen Antisemitismus in seinem Werk. Den nämlich hat die Künstlerin Hito Steyerl angeprangert. Sie sollte dieses Jahr eigentlich mit dem Hugo-Ball-Preis der Stadt Pirmasens ausgezeichnet werden, hat dann aber vorgeschlagen, den Preis auszusetzen und stattdessen mit Fachleuten über Antisemitismus zu diskutieren. Das ist gestern Abend nun auch passiert in Pirmasens, der Geburtsstadt von Hugo Ball. Und unser Kunstkritiker Carsten Probst hat das für uns im Livestream verfolgt. Kritisiert, Carsten Probst, wird vor allem ein Essay von Hugo Ball aus dem Jahr 1919 mit dem Titel »Zur Kritik der deutschen Intelligenz«. Zu welchem Schluss sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Podiumsdiskussion gestern gekommen? Wie antisemitisch ist dieser Text?
Ja, Frau Seidel, es handelt sich um eher kurze Passagen, aber die sollen es dafür in sich haben. Das unterstreicht der eine Teil, zumindest der PodiumsteilnehmerInnen. Man finde in diesem Text zahlreiche antisemitische Stereotype, sagt zum Beispiel die Mainzer Historikerin Susanne Urban und ihr Kollege Johannes Heil, Historiker an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg, pflichtet ihr bei, Hugo Ball habe, Zitat, virtuos auf der Klaviatur der antisemitischen Begriffswelt gespielt und damit Juden als Kollektiv diffamiert. Besonders schwer wiegt hier unter anderem eine Passage, in der Ball so eine regelrechte Verschwörungstheorie vom Judentum entwirft, das eben angeblich alle Schaltstellen in den Medien, in der Finanzwelt und in der Kultur besetzt halte, um die Dinge nach seinen religiösen Maßgaben zu lenken. Obgleich, und das ist eben auch bemerkenswert, Juden ja nachweislich eine absolute Minderheit von gerade mal 1,3% an der damaligen Gesellschaft der Weimarer Republik bildeten und die deswegen eben keineswegs überall präsent sein konnten.
Das ist also eine Position. Gab es auch Widerspruch auf dem Podium?
Den gab es. Die versuchte sich dann in Differenzierungen unter Applaus im Saal. Etwa konstatiert der Heidelberger Literaturwissenschaftler Helmut Kiesel, dieser Text bildet doch gerade mal 5 Seiten vom Gesamtwerk Hugo Balls ab, das doch insgesamt über 3000 Seiten umfasse. Und Hugo Ball sei mit den Klischees ja auch Kind seiner Zeit gewesen. Antisemitische Klischees seien damals eben doch sehr weit verbreitet gewesen. Und auch der Hugo-Ball-Forscher Bernd Wacker sagt, eigentlich richte sich Ball in dieser Schrift nicht gegen Juden, sondern sein Fokus als Pazifist liege 1919 unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges auf dem deutschen Obrigkeitsstaat und für diesen machte alle möglichen Religionszugehörigkeiten verantwortlich, eben auch Protestanten, aber eben auch Juden gehörten für ihn dazu. Und später, 1920, ab in den 20er Jahren, habe er dann sein Urteil über das Judentum auch revidiert in einer späteren Schrift.
Das klang jetzt gerade schon an. Hugo Ball war natürlich irgendwo auch Kind seiner Zeit, hieß es auch auf dem Podium. Was sagen Sie, warum sollten wir heute womöglich dennoch über diese kritischen Passagen in diesem Text sprechen?
Ja, darüber haben auch alle Teilnehmerinnen sehr schön diskutiert. Ich würde eine Bemerkung von Susanne Urban herausheben, sehr pointiert. Die sagte, wenn Hugo Ball heute leben würde, dann wäre er wohl als Pazifist Teil einer anti-imperialistischen Linken. Und die greife ja auch gern immer mal wieder in die Kiste mit den antisemitischen Klischees. Interessant ist eben eigentlich an dieser ganzen Geschichte, dass der Text, um den es jetzt hier eigentlich geht, nach dem Zweiten Weltkrieg nie vollständig ediert wurde. Erst 2005 wurde er überhaupt vollständig veröffentlicht und Meron Mendel, der Direktor des Anne-Frank-Hauses in Frankfurt-Main, sagte, entscheidend für die Gegenwart heute ist doch, dass heute darüber diskutiert und nichts beschönigt wird. Insofern kann man auch sagen, Frau Seidel, anschlussfähig ist dieser Text heute gerade deshalb, weil er vollständig und ungeschönt vorliegt und das eben ermöglicht auch erst die Diskussion.
Und was bedeutet all das jetzt für den Hugo-Ball-Preis der Stadt Pirmasens? Sollte dieser Preis weiterhin unter diesem Namen verliehen werden?
Am Ende der Diskussion trat dann noch einmal der Pirmasenser Bürgermeister Markus Zwick auf die Bühne und sagte also, die Abschaffung des Preises aus Sicht der Stadt wäre aus seiner Sicht grundfalsch. Dann gab es auch großen Applaus, denn nur so könne man auch in Zukunft alle Facetten dieses Autors beleuchten. Natürlich, Frau Seidel, man kann zu Kunstpreisen stehen, wie man will, aber mit Cancel Culture kommt man in diesem Fall ganz sicher nicht weiter. Diese von mir eben erwähnte Editionsgeschichte dieses Textes, wo ja alles Problematische rausredigiert wurde, die ist dafür das beste Beispiel.
Das sagt Carsten Probst. Vielen Dank. In Pirmasens haben Fachleute gestern über Antisemitismus im Werk des Dada-Künstlers Hugo Ball diskutiert. Und zwar auf Initiative der Künstlerin Hito Steierl, die den diesjährigen Hugo Ball-Preis abgelehnt hatte.